Die dümmste Tweets der Woche. Wir beginnen mit gestohlenem Land, meine lieben Freunde. Ja, wie recht sie hat, schreibt der 07-User. Wozu schreibt er das? Ja, zu einem Billie Eilish-Zitat bei den Grammy Awards. Hier sehen wir sie mit ihrem Bruder. Anscheinend, niemand ist illegal auf gestohlenem Land, wurde gesagt. Ich habe das auch nochmal als Clip für uns vorbereitet, meine lieben Freunde. Bevor wir die offensichtliche auf der Hand liegende Unlogik des Ganzen, ja, den Schwachsinn des Ganzen einmal kurz diskutieren, hier einmal der Clip.
No one is illegal on stolen land. And yeah, it's just really hard to know what to say and what to do right now. And I feel really hopeful in this room, and I feel like we just need to keep fighting and speaking up and protesting, and our voices really do matter, and the people matter, and I say sorry.
Ja, da hat sie dann wohl Eis gesagt.
Mhm. Ein richtiger Gänsehautmoment. Also auf jeden Fall, das
genau.
So mutig, sowas zu sagen bei den Grammys, das ist schon, also ganz, ganz mutig.
Ja, ja, die Buttons selber sind anscheinend auch so ein Anti-Eis-Slogan. Ja, ist halt ein bisschen komisch, weil wenn niemand illegal auf gestohlenem Land ist, dann ist halt die Frage, wie das eigentlich dann mit den gesamten Vereinigten Staaten aussieht. Weil du kannst ja argumentieren, die Ureinwohner, denen wurde dieses Land genommen, eben durch europäische Siedler. Aber die sind ja jetzt auch da. Dann sind doch eigentlich alle.
Ja, also entweder die Siedler damals waren nicht illegal, weil jeder ist ja legal. Also die dürfen sich da einfach ansiedeln und sein, das ist ja okay.
Ja.
Oder die arme Mrs. Eilish ist selber ein illegaler Migrant und hat ihre Villa gebaut auf Indianerboden und sollte gefälligst da wieder weggehen.
Der Slogan ist halt so dumm, weil er ja im Endeffekt tatsächlich, niemand ist illegal auf gestohlenem Land. Aber vorher war doch dieses anti-weiße Kolonialisierungs-Schuldkult-Ding, was man aufgebaut hat, woraus sich dann die Critical Race Theory, die CRT abgekürzt, eigentlich nährt. Doch eigentlich diese koloniale Erbschuld-Vergangenheit, die ja sehr wohl sagt, dass man dieses gestohlene Land nicht verdient hat, weil es gestohlen ist. Und sie dreht es ja um, aber macht das auch gleichzeitig, während sie denkt, es wäre was Wokes, das so zu sagen. Und es ist auch gleichzeitig auch ziemlich schwachsinnig, vielleicht auch da dazu zu sagen. Also hier übrigens, nicht gestohlen, sondern erobert, kommentiert Schrödinger unter dem 07-User. Der antwortet mit diesem PNG oder mit diesem GIF. Ja, anscheinend, also ist das jetzt, also wir sehen so ein Baby, was kurz vorm Heulen ist praktisch, ne? Und du denkst ja halt, okay, 07-User, also war das jetzt dann doch okay, dass die Amerikaner Amerika erobert haben. Und das ist dann ja auch gestohlenes Land und sie sind dann nicht illegal darauf. Und jetzt ist das jetzt eine Geringschätzung der Erfahrung, der ich habe keine Ahnung mehr, auf wie viele Ironieebenen hier mit drin sind. Ich kann aber Folgendes sagen. Ich bin geblockt.
Ich glaube, es ist ziemlich jeder ist geblockt bei ihm. Also.
Vor allem auch, also das Profilbild halt Harvey Specter von Suits. So während das, was er postet, halt so weit entfernt ist von diesem Scharfsinn von Harvey Specter, wie es nur sein kann.
Siddhartha schreibt gerade auch auf Twitch, dass wohl der Tongva Tribe sich schon geäußert hat dazu.
Ja, ja, ich kann hier tatsächlich noch einen Schritt weitergehen, ne? Also wir haben hier folgende Memes wurden bereits erstellt, ja. Also hier haben wir einmal Billie Eilish und ein Soy-Indianer, ja. Billie Eilish sagt, no one is illegal on stolen land. Der Indianer antwortet, so you're giving our stolen lands back? No, it means anyone can come here. We don't want more people on our stolen land. Shut the f*** up, racist! What the f***? Das ist dann die Antwort dementsprechend. Es ergibt halt auch absolut keinen Sinn. Vielleicht ziehe ich das dann nämlich vor, ne? A spokesman with the Tongva tribe confirmed to the Daily Mail that Eilish's home pictured is situated on their land. Also ein Sprecher des Tongva Tribes, also des Tongva Stamms, hat der Daily Mail bestätigt, dass Billie Eilish's Haus selber auf deren Land ist.
Ja, Haus ist auch ein bisschen Untertreibung. Also es ist eine 40 Millionen Villa. Also man muss es schon so benennen, wie es ist. Das ist kein kleines Häuschen.
Ist schon schick, ne? Ist schon schick hier auch der Pool, zwei Liegen, Jacuzzi neben dem Pool, ne, das ist dieses kleine Becken daneben. Ich gehe davon aus, eine Sauna wird auch im Haus sein. Mutmaßung.
Mutmaßlich, ja.
Boah, so eine Sauna im Haus, ne? Das, ich glaube, wenn du das hast, hast du es geschafft. Ein Twitter-User, ist der bekannt als Aktivist oder so? Du hast mir diesen Tweet geschickt. Drew Pavlou.
Ich habe ihn tatsächlich bisher noch nicht groß verfolgt, aber er scheint gerne so provozierende Dinge zu machen im Kleinen. Also das ist wohl sein erstes größeres Ding, was er abziehen möchte.
I am flying to the USA next Friday to attempt to move into Billie Eilish's beachside Malibu mansion. No human being is illegal on stolen land. Support my travel and filming cost here. Gives and Go Kampagne. GoFundMe deleted my first fundraiser, so I'm starting again. Also er sammelt hier praktisch, weil er dementsprechend einziehen möchte in Billie Eilish's Anwesen in Malibu.
Um genau zu sein, also er ist politischer Aktivist und er schreibt, er will einfach ein Zelt vor ihrer Garage aufbauen,
ja,
weil keiner ist ja illegal und sobald er gebeten wird zu gehen, würde das auch machen. Also er will das ja nicht besetzen oder ähnliches, aber er will einfach mal testen, ob er überhaupt weggeschickt wird und ob sie zu ihrem Wort steht oder nicht.
Niemand ist illegal auf gestohlenem Land.
Genau. Dementsprechend darf er ja da hingehen. Wahrscheinlich wird sein Security wird ihn wegschicken. Gab es, glaube ich, auch mal, dass jemand bei Billie Eilish eingebrochen ist oder so und da auch die Security sofort reagiert hat. Also ein Fan, der sie einfach, glaube ich, in Umarmung oder irgendwas. Und der wurde, glaube ich, sogar weggesperrt im Nachhinein und war dann monatelang im Knast. Müsste die Story nochmal raussuchen, aber da gab es irgendwas.
I'm a bad girl. Ja, das ist halt, also vielleicht auch das Offensichtliche nochmal anzusprechen. Also sie droppt da auf einer Bühne, bei der das nichts anderes als Gratismut ist, ein Slogan, der sich im Endeffekt dafür ausspricht, gegen eine demokratisch gewählte Entscheidung vorzugehen. Also Trump wurde gewählt. Die Leute haben Präsidenten gewählt, der Remigration macht. ICE ist die Behörde, die Remigration macht. Das wird dann gemacht und gegen diese demokratische Entscheidung wird dann aufgerufen, wird mobilisiert von Aktivistenseite ausgehend mit ICE Watch, wo dann ja jetzt jüngst auch gewisse Finanzierungsstränge offenbar geworden sind, die in Richtung George Soros gehen, unter anderem. Andere namhafte NGOs, die eben Einfluss auf das politische Geschehen nehmen. Wir haben, glaube ich, auch von einer Gruppe erfahren, einer Icewatch-WhatsApp-Gruppe. Also die haben ja mittlerweile eine App, über die sie von diesen Einsätzen erfahren, damit sie dann spontan diese Demonstrationen muten, also in Anführungszeichen Demonstrationen, unangemeldete Störaktionen. Manche würden sagen, niedrigschwelligen Terrorismus ausüben können. Mehrere wurden ja mitgeschliffen mit Autos, das ist des Öfteren passiert. Sich dem entgegenstellen der Ausführung dessen, was die Leute demokratisch gewählt haben.
Ja.
Und ich glaube, in einer der Gruppen war irgendein Governor noch mit drin. Also,
man muss es halt trotzdem ein bisschen differenziert sehen. Also das Problem ist ja auch, dass die ICE-Agenten jetzt nicht immer perfekt ausgebildete Polizeibeamte sind oder ehemalige Soldaten oder ähnliches. Also letzten Endes muss man tatsächlich die Qualifikation an manchen Stellen anfechten, gerade was Deeskalation und das Einschätzen von Gefahrensituationen angeht. Und gerade wenn es dann sehr aufgeheizt wird, provoziert das tatsächlich Fehler. Das muss man einfach sagen. Ich weiß nicht, du kennst bestimmt den Film V wie Vendetta, oder? Das ist ein bekannter Film.
Ja.
Und im Endeffekt, V setzt ja auch darauf, dass die Polizei am Ende Fehler macht. Also als er die Masken verteilt und ähnliches und quasi einen zivilen Widerstand ins Leben ruft, dann wartet er ja gezielt darauf, dass ein Fehler passiert. Bei V Vendetta war es, dass, glaube ich, ein Kind erschossen wird oder ähnliches. Und das war das Kalkulierte, um dann einen Bürgerkrieg zu provozieren. Also letzten Endes ist das ja so der Plot. Und im Endeffekt ist da genauso. Je mehr provoziert wird, umso mehr werden die Beamten irgendwann Fehler machen, umso mehr wird es zu diesen hässlichen Bildern kommen, einfach weil das statistisch ist. Also je mehr Leute sich widersetzen und wenn ziviler Ungehorsam mehr als ziviler Ungehorsam wird und tatsächlich militant, dann wird die Reaktion irgendwann stärker, weil es einfach aufgeheizt ist mit der Zeit. Und ich persönlich, ich glaube, das ist kalkuliert, dass das so stattfindet. Also, dass die Widerstandsleute tatsächlich das so haben wollen, so wie V das kalkuliert in V wie Vendetta. Dass er eben sagt, er möchte diese Bilder produzieren, weil die erst dann einen Wandel auslösen.
Ja, und gleichzeitig wird das dann halb geastroturft, schön gepampert durch NGO-Knete. Das ist eigentlich der Deep State gegen Trump.
Im Endeffekt ja, wobei Trump auch da ein bisschen mit sich spielen lässt. Also man könnte natürlich dann extra darauf achten, dass nur die besten Leute das dann machen dürfen, dass man Schulungen macht, dass man tatsächlich, wenn absolutes Unrecht passiert, das nicht in Schutz nimmt und ähnliches. Also eine saubere Aufarbeitung, Transparenz würde diese Spaltung tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen mildern und würde auch die Akzeptanz in der Bevölkerung wieder erhöhen und die Militanz der Leute ein bisschen zurückfahren. Je härter Trump sagt, nee, alle Beamten haben nichts falsch gemacht und da werden keine Verfahren eingeleitet, umso militanter werden ja die Gegner, weil die auf der Straße sehen, dass teilweise Unrecht passiert.
Das ist halt das Ding, ne? Aber dann kannst du dich ja auch irgendwann erpressen lassen, ne? Dann
genau. Man darf halt nie reinkommen, dass man quasi von Terroristen erpressbar wird. Das ist das, was man als Staatsführer schaffen muss. Also diese Gratwanderung zwischen ich halte mein Volk zusammen und ich lasse mich nicht erpressen.
Ich lese jetzt hier auch gerade im Chat vom Human4117, dieser komplett indifferente oder indifferenzierte, ich glaube undifferenziert, der ICE-Hass in Deutschland nervt echt langsam. Heute wieder gehört, das 5-jährige Kind, die unschuldige Mutter von 3 Kindern.
Ich meine halt, also man muss individuelle Schuld nachweisen. Man muss gucken, hat dieser Beamte tatsächlich was falsch gemacht oder nicht, aber das hatte nichts mit den Tausenden von anderen Beamten zu tun, die alles richtig machen in dem Moment.
Ja, ich meine, also Punkt jetzt ist ja die Dame, also die mit dem dreijährigen Kind, ich glaube, das war die, die ja in dieser lesbischen Beziehung war, das war dieser erste populär gewordene Fall, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Deswegen, ich sage jetzt einmal, in dem ersten populär gewordenen Fall, Ashley Babbitt war das, glaube ich. Oder ist das Ashley Babbitt war die, die beim January 6 abgeknallt wurde? Ich glaube, es ist zweiteres. Jedenfalls, die eine, die durch den ICE-Agenten zu Tode gekommen ist, hat sich der polizeilichen Maßnahme verwehrt und ist dann mit noch gerade eingestellten Fahrwerk mit durchdrehenden Reifen auf den einen Beamten zugefahren, der, ich weiß nicht, einen Monat vorher, eine Woche vorher schon einmal mitgeschliffen worden ist über mehrere Meter mit einem Auto, der sowieso schon am Abzug dran war. Also im Mindesten wollte man an dieser Stelle tolles Social-Media-Videomaterial dementsprechend produzieren, was man dann also erst provozieren, dann Eskalation und dann vielleicht einen Warnschuss abgegeben oder sowas und dann kann man das hochladen und dann sagen, schau mal, so brutal ist die Anti-Einwanderungsarbeit von Trump. Sie ist dann aber zu Tode gekommen, weil ein Auto ist eine tödliche Waffe und sie saß in dieser tödlichen Waffe. Das sind dann solche Fälle und dann wird es halt einseitig berichtet hier in Deutschland. Ne, die andere Seite wird nicht dargestellt, dass der Mann selber noch ins Krankenhaus gekommen ist danach. Anscheinend mit inneren Blutungen. Wir wissen nicht genau, was das bedeutet. Es kann vieles bedeuten, ja. Renee Good soll sie anscheinend geheißen haben. Geteilt wurde dann ja auch von ihr. Manche würden mutmaßen, weil man darum weiß, dass Bilder von schöneren Menschen mehr emotionale Reaktionen hervorrufen als Bilder von weniger schönen Menschen. Wurde ja ein Bild geteilt, was 20 Jahre oder so alt ist von ihr.
Es hat die maximale Polarisierung. Auch von Familienmutter zu sprechen, wenn man weiß, dass ihr zwei Kinder bereits abgenommen wurden. Also
ja, ist und halt, ist halt dann ist sie nicht. Ne? Du begibst dich nicht, als gerade dass sie Mutter ist. Macht ja klar, sie hat also noch Verantwortung für Dritte, die auf sie angewiesen sind. Und zwar in einem fast unbeschreiblichen Maße auf sie angewiesen sind, eben als leibliche Mutter. Dann begibst du dich erst recht nicht in Reibereien mit einer Behörde des Staates, die bewaffnet sind. Das ist ja das Verantwortungsloseste überhaupt, dann überhaupt dich in so eine Situation zu begeben, in dieser Situation dann noch zu provozieren und dann auf einen Beamten zuzufahren mit durchdrehenden Reifen. Das macht es ja noch schlimmer eigentlich für sie. Aber nur, das ist nur meine Meinung an der Stelle. Jedenfalls, das war Billie Eilish. Vielleicht habe ich hier noch ein Slide dazu. Ich glaube, den hier habe ich noch. Ach ja, stimmt, das war der Spokesman. Habe ich irgendwas übersprungen? Ich glaube nicht, ja. Also niemand ist illegal auf gestohlenem Land. Billie Eilish bei den Grammy Awards, meine lieben Freunde. Wie recht sie hat.
Die Grammys sind halt auch mittlerweile. Jeder Einzelne hält da irgendeinen politischen Spruch oder so. Anstatt es einfach hingehen, sich bei ihrem Produzenten bedanken, sich bei anderen Leuten bedanken, sagen, schön, ich bin froh, diesen Preis erhalten zu haben, danke für alle Unterstützer, danke an meine Familie, nimmt den Preis entgegen und geht. Das ist halt dieses Gratis-Mut-Bingo geworden letzten Endes, wo jeder hochgeht, irgendeinen Gratis-Mut-Spruch absetzt und dann sich wieder hinsetzt und beklatscht wird.
Niemand ist illegal auf gestohlenem Land. Ja, dann können wir irgendwo einmarschieren, das Land übernehmen und dann ist es ja nicht illegal, weil wir es gestohlen haben. Das ergibt halt vorne, es ergibt einfach keinen Sinn. Kommen wir zu Maurice Höfgen, wo wir über Sinn sprechen. Den hast du auch herausgesucht. Übrigens, die dümmsten Tweets der Woche sind powered by Schonungslos heute. Ne? Seine Selektion. Deswegen darf er auch als erstes hierzu etwas sagen. Ich zitiere einmal. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, in der zwei Familien so viel besitzen wie die ärmere Hälfte, kann sich Zahnleistungen für Arbeitnehmer nicht mehr leisten.
Ja, also es gab ja jetzt diesen, sag mal, CDU-Vorstoß mit, dass Zahnarztleistungen zum Teil wieder eigenbezahlt werden müssen oder auch komplett, weil man die Krankenkassen irgendwo entlasten will. Also wir haben ja, gehen wir mal ein bisschen zurück, sagen wir mal so 2005 bis 2010, da war es so, da haben die Krankenkassen jedes Jahr einen Millionenüberschuss erwirtschaftet. Das hat sich mit der Zeit recht deutlich geändert. Mittlerweile sind alle Krankenkassen eigentlich in der Miese und das sehen auch alle Menschen an Krankenkassenerhöhungen, die fast jährlich mittlerweile kommen. Also fast jeder wird einen Bescheid im Dezember oder spätestens jetzt im Januar bekommen haben, wo drinnen stand, hey, hier, egal ob privat versichert oder gesetzlich versichert, ihr müsst ein bisschen mehr zahlen.
Ich weiß noch, mir gegenüber wurde dann in dem Schreiben selber, glaube ich, noch damit geworben, dass man aber selber einer wäre, der am wenigsten anhebt.
Ja, genau, genau.
Aber trotzdem hebt man an. Ja.
Und man muss halt grundsätzlich sagen, dass natürlich stimmt, die Krankenkassen sind massiv belastet. Man kann dann natürlich gucken, woran liegt es. Also liegt es vielleicht an Menschen, die hergekommen sind, die nie in Krankenkassen eingezahlt haben und trotzdem Leistungen erhalten? Liegt es daran, dass wir als Deutsche tatsächlich maximal überversorgt sind in vielen Bereichen? Also Deutsche gehen, glaube ich, durchschnittlich 18 bis 20 Mal im Jahr zum Arzt. Da kann man auch sagen, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben. Auch was Operationen angeht und Ähnliches wird in Deutschland eigentlich sehr viel gemacht, was nicht unbedingt notwendig wäre. Aber wie gesagt, die Lösung des Ganzen ist wahrscheinlich nicht einfach pauschal zu sagen, jeder muss wieder selber zahlen.
Ich habe ein Video tatsächlich in den Kommentaren gefunden, das postete jemand, nämlich The Iron Pony heißt der User. Der hat diesen Clip aus Frontal darunter gepostet mit den Worten, tja, da schauen wir einmal rein. Ja.
Wegen Budgetüberschreitungen hat der Zahnarzt im vorigen Jahr etwa 10% seiner kassenärztlichen Behandlungen nicht bezahlt bekommen. Im Zahnzentrum Köln behandeln Uesal und seine Kollegen überdurchschnittlich viele ukrainische Flüchtlinge.
Was? Die lassen sich die Zähne neu machen? War das März?
März hat das gesagt, ja. Wurde dafür abgescholten ohne Ende.
Ja, März mit seinem Zähne-Neumachen-Ding. Das war sein kleiner Pascha-Moment wieder gewesen, ja. Mhm. Die lassen sich die Zähne neu machen, die Ukrainer. Hier hören wir es bei Frontal.
Die sind als Bürgergeldempfänger auch gesetzlich versichert. Also noch mehr Patienten im gedeckelten System.
Unsere ukrainischen Patienten berichten mir, dass die Versorgung in der Ukraine gerade für hochwertigen Zahnersatz immer privat bezahlt wird. Sodass wir natürlich Patienten haben mit einem sehr, sehr hohen Bedarf. Das heißt, ein Patient aus der Ukraine kommt mehrere Male zu uns. Und die Auswirkungen für andere Patienten ist klar. Die Termine können wir nicht mehr so kurzfristig vergeben.
Was? Ich dachte, das wäre Rechtspopulismus und Neid. Also Neid von rechts. Denn Neid von links ist gut, weil er führt zur Gleichverteilung. Neid von rechts führt einfach nur zu Hass, das wissen wir. Aber hier bestätigt uns das gerade jemand in der Zahnarztpraxis.
Die haben das doch auch verdient. Die sind ja hierher geflohen vor Leid und Krieg. Und die muss man richtig gut behandeln und umsorgen. Das sind quasi Babys, das sind Schätze. Die können nicht alleine zahlen, die haben kein Geld. Und die brauchen perfekte Zähne. Das musst du einfach verstehen.
Ja, ich meine, wenn man schon mal hier ist, ne?
Das heißt, die Wartezeiten werden immer länger.
Ein anderer Zahnarzt aus dem Rheinland, der anonym bleiben will, verrät uns, was das für Folgen haben kann.
Wo möchte er anonym bleiben?
Seine Patientenrangfolge, eine Vier-Klassengesellschaft.
Am liebsten sind mir die Privatpatienten. Hier wird jede Behandlung bezahlt. Auch für Asylbewerber bezahlt das Sozialamt aus Steuergeld mir jede Behandlung.
Ja, also wenn die bürgergeldempfangenden Ukrainer in der gesetzlichen drin sind, dann zahlen wir das ja auch am Ende mit unserem Steuergeld. Ja. Aber ja.
Dann aber kann man wieder sagen, dass halt klassisch Milton Friedman schon gesagt hat, man kann halt nicht beides haben. Also du kannst nicht offene Grenzen und Sozialstaat haben. Du musst dich für eins von beiden entscheiden.
Ja klar, das eine schafft das andere ab, auf Dauer.
Und aus Steuergeld mir jede Behandlung. Dann kommen erst die gesetzlich Versicherten, die unterliegen einem Budget. Und zum Schluss noch die AOK-Patienten. Hier wird mir noch mehr abgezogen.
Auf Nachfrage nach kassenindividuellen Unterschieden antwortet die AOK Rheinland, Zitat:
Bisher ist es immer gelungen, die Finanzierung auskömmlich zu gestalten. Dies ist auch weiterhin unser Ziel.
Patientenranking. In Newslettern wird Zahnärzten geraten, budgetfreie Leistungen in den Fokus zu nehmen, wirtschaftliche Abrechnungen auszuschöpfen, lukrativ seien vor allem Asylbewerber.
Deswegen steigen übrigens auch die Kosten bei Privaten. Also, weil eigentlich die Private, da wären ja das Problem nicht drin. Also in privaten Kassen ist es ja nicht so, dass Asylbewerber oder Ähnliches da mitfinanziert sind, sondern es ist ja tatsächlich eine eigengedeckte Leistung. Aber dadurch, dass die Ärzte gerade versuchen, eben mehr Geld zu verdienen und mehr bei Privatpatienten versuchen rauszuholen und dann eben statt 2,3-fachen, 3,5-fachen Satz abrechnen oder hier und da noch ein bisschen mehr, steigen auch da die Raten ziemlich stark an, was man dann zahlen muss für seine private Versicherung. Also letzten Endes ist der Anstieg der Privaten auch zurückzuführen auf die illegale Massenmigration der letzten Jahre.
Wer hätte es gedacht, wenn Millionen Menschen, die nicht einzahlen, ins Land kommen oder unterm Strich gesehen, kumuliert auf alle Mitglieder ihrer Demografie, kein Netto-Plus erwirtschaften, dass dann der Sozialstaat darunter leidet, unter anderem dann auch eben Systeme wie Krankenkassen. Wer hätte es gedacht, am Ende trägt es der Endverbraucher, am Ende tragen wir es oder der Staat, also was dann auch wir sind, weil wir ihn finanzieren.
Deswegen achtet auf eure Zähne, putzt die zweimal täglich, verwendet Flossingband und ähnliches, Zahnseide,
Fluorid,
Wasserflossing.
Einmal die Woche.
Fluorid einmal die Woche, tatsächlich sehr sinnvoll.
Ja.
Und nach dem Zähneputzen nichts mehr Süßes und Saures essen.
Ja, es hemmt die Adhäsionskräfte der Kariesbakterien an euren Zahn, wenn ihr mit fluoridhaltiger Zahnpasta eure Zähne putzt, weil umgangssprachlich vereinfacht werden die Zähne glatter und dann können die sich nicht mehr festhalten, um es mal ganz einfach auszudrücken. Ja, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Was? Unterschiedlich.
Nur nicht runterschlucken.
Ach so.
Zahnpasta nicht schlucken. Genau.
Ja, bitte nicht. Hier schreibt jemand Samara heute mit Zweitaccount im Chat. Das kann ja nur bedeuten, dass da irgendwo anders Kritik ist. Aber wo ist sie? Ich sehe sie noch nicht. Nee, ich sehe es nicht.
Sowas hat Milton Friedman wohl kaum gesagt, das wäre gegen seine Ideologie. Meinen die das? Doch, das hat Milton Friedman genauso gesagt. Das ist ein direktes Zitat.
War das die Kritik?
Ich nehme an, sonst sehe ich gerade keine.
Okay. Okay, in Ordnung, sehr gut. Höfgen nochmal, ja, direkt hinterher kommt noch der nächste Höfgen. Ah nein, kommt er nicht, aber die Kommentare darunter, die ihm entgegnen, und ich glaube, das bläst alles in unser Horn, ja, wer Millionen Menschen, die nie was eingezahlt haben, bedingungslos ins Land und in die Krankenkassen lässt, ist daran schuld, nicht die reichen Familien. Ich verstehe, oder? Ja klar, stimmt, die Reichen hat er auch mit reingebracht. Das ist wieder 0815 Kommunistengeschwafel. Was hat der Reichtum zweier Familien damit zu tun, dass unsere Regierung unsere Steuergelder verschenkt? Das kommt nun mal davon, wenn Millionen Migranten aus der dritten Welt hier durchgefüttert werden. Die drittgrößte Volkswirtschaft ist ein abgehalfteter Schrottstaat, bei dem nichts mehr funktioniert außer dem Finanzamt. Die Zähne sind erst der Anfang. Deutschland wird aus lauter Blödheit zum Schwellenland. Und der Ketoman schreibt, und das trotz Rekordverschuldung und Rekordsteuereinnahmen. Wie kann das sein, Höfgen?
So wie ich glaube, also wenn man mal ein bisschen die Verschwörungskiste aufmachen möchte, dass genau das gewollt ist, um dann die Zweiklassenmedizin abzuschaffen und eine Bürgerversicherung zu etablieren, wo jeder reinzahlen muss. Also das wäre meine verschwörungstechnische Spekulation, dass man das System so ein bisschen an die Wand fahren lassen will, damit man dann Mehrheiten gewinnt genau dafür. Und dann kommt eben die Bürgerversicherung, da muss dann jeder einzahlen, Beamte, Selbstständige, jeder Arbeitnehmer. Die wird dann wahrscheinlich sogar ein bisschen teurer sein nochmal, weil man braucht es ja jetzt plötzlich und die Mehrheiten werden gerade vorbereitet dafür.
Kommen wir zur Wissenschaft. Liberty Hannes, kann ich übrigens empfehlen, hat immer eine sehr gute Selektion. Ich bediene mich immer gerne bei ihm. Ich glaube, ohne Twitter wäre es, glaube ich, nochmal dreimal so schwer, YouTube-Videos zu machen. Weil du brauchst halt Leute wie ihn hier oder andere Leute, die initial diese ganzen Accounts einmal so durchscrollen und dann halt so Perlen wie diese hier hervorbringen. Mhm. Da hat man halt selber oft nicht die Muße zu. Aber man muss auch nicht lange scrollen, man findet dann auch oftmals was. Also hier sind wir bei der Science, meine lieben Freunde. Sie kacken in unsere Gehirne, schreibt Liberty Hannes. Wozu schreibt er? Ein Gedankenspiel von Quarks, ja, ein Wissenschaftsmagazin im Öffentlich-Rechtlichen. Gedankenspiel. Stell dir vor, Fleisch würde teurer werden. Dann würden CO2-Emissionen im Lebensmittelbereich deutlich sinken, 30-50%, Menschen sich gesünder ernähren, Doppelpunkt, weniger Fleisch, mehr Gemüse, circa ein Drittel mehr. Fleisch wird teurer? Wie könnte das aussehen? Entweder Mehrwertsteuer von 7% auf 19% erhöhen, einfach umzusetzen, aber Biofleisch würde anteilig viel teurer werden, oder Tierwohlabgabe, zum Beispiel 40 Cent pro Kilo. Biofleisch würde weniger teurer werden. Super. Gleichzeitig ärmere Haushalte entlasten, zum Beispiel pflanzliche Lebensmittel von der Mehrwertsteuer befreien. Ja, oder jedem armen Haushalt, also ich würde so sagen, auf Bürgergeldniveau einfach so eine Insektenzuchtstation einfach sponsoren auf Steuergelder
kosten. So Soylent Green soll ganz toll sein, ne? Also einfach so ein Pack jede Woche, 7 Stück Soylent Green können sie trinken und wer was anderes essen möchte, braucht halt Geld. Also bist halt blöd, wenn du arm bist, ne? Dann kriegst du halt kein Fleisch mehr und keine Tierprodukte, keine Eier, Milch. Also sei halt nicht arm, dann.
Soylent Green ist Menschenfleisch! Soylent Green! Aber warum? Warum teurer machen? Also ist das, weil wir damit, obwohl China macht, was sie wollen,
hier. Weil das der einzige Weg ist,
die Welt retten?
Den Linke sehen, um die Welt zu verändern. Halt auf dem Portemonnaie Druck ausüben.
Das sieht man
bei CO2-Steuer und Ähnlichem. Also die sehen nicht, dass es marktwirtschaftliche Dinge gibt, die zur Verbesserung führen, dass es Innovationen gibt. Es gibt immer nur die Möglichkeit Zwangssteuerung, indem man es teurer macht. Also künstliche Verknappung, künstliche Verteuerung. Das sind die Methoden, mit denen wir eigentlich seit Jahrzehnten arbeiten und das relativ ineffektiv, weil es halt einen Widerstand in der Bevölkerung ausruft.
Es ist wirklich also tolles Gedankenspiel, Quarks. Warum? Wie kommt ihr auf dieses Gedankenspiel? Also maßt man sich jetzt an, die tatsächlich hier einen veritablen Ansatz gefunden zu haben, den Klimawandel aufzuhalten damit? Oder will man uns halt auch einfach erziehen in dieser Hinsicht? Menschen würden sich gesünder ernähren, weniger Fleisch, mehr Gemüse. Auf welcher Studie basiert das denn?
Also das ist halt diese Classic American Diet Studie, wo halt Leute, die regelmäßig zu McDonald's gehen und eigentlich verglichen werden mit Veganern. Also es gibt ja kaum saubere Ernährungsstudien, aber es gibt ja keinen, sagen wir mal, eine richtig gute, gemischte Ernährung, also Mischernährung, keine Ahnung, tatsächlich perfekt sich ernährt mit, keine Ahnung, 30-40% Fett, 30% Protein, Rest mit Kohlenhydraten aufgefüllt, alles selber im Endeffekt gekocht und ähnliches, kein Fertigessen, sondern die klassischen Ernährungsstudien sind Veganer, die sich besonders gut ernähren und auf alles achten und der Durchschnittsamerikaner, der halt zu KFC und McDonald's geht.
Ja, und einen Haufen Maisstärke in sich reinschaufelt nebenbei noch.
Ja, auch oxidierte Pflanzenöle, Chips, sonstiges, das ist ja ein Riesenthema. Und da ist natürlich klar, dass die vegane Ernährung da dann viel gesünder ist. Das ist keine neue Erkenntnis.
Wir sehen es hier drunter auch, ne? USA 2023, bla bla bla. Das ist halt das Ding, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich jeden Tag einen halben Kilo Rinderfilet esse und dazu drei Eier und ein bisschen Brokkoli, dass du das mir als eine ungesunde Ernährung darstellen könntest, die gesünder wäre, würde ich nur den Brokkoli essen.
Mhm. Wenn jemand das gerade schreibt, was Soylent gibt es wirklich? Ja, tatsächlich. Also es gibt ja Y-Food und sowas oder solche Sachen oder Huel oder also es gibt mittlerweile Firmen, die sich darauf spezialisiert haben,
Trinknahrung
herzustellen. Ja, aber nicht, ja genau.
Der Schwurbel des Tages, aber halt diese Trinknahrung. Der Schwurbel des
Tages, ja. Dieses, das ist halt pflanzliche Proteine, Trinknahrung, mit der du so 500 bis 800 Kalorien pro Flasche zu dir nehmen kannst. Wird auch häufig beworben als Diätdrinks oder sowas zum Abnehmen. Es ist halt billigste produzierte Pampe, Haferflocken, Reis, Erbsen, Protein, eigentlich alles Abfall und wird dann verkauft für 10 Euro am Tag, was man so braucht. Also das ist halt ein Marketing-Trick letzten Endes.
Ja, und es ist die Science, ne? Es ist Quarks. Es ist der öffentlich-rechtliche,
der diese Agenda pusht. Ja, das ist so wie veganer Käse, das billigste Analogkäse ist. Früher wurde das Zeug gemieden und wurde auch richtig schlecht in Dokus dargestellt. Wurde für Kilopreis teilweise unter 1 Euro verkauft. Und jetzt ist es veganer Käse und kostet 20, 30 Euro das Kilo oder mehr. Im Endeffekt ist es aufgeschäumtes Pflanzenfett. Also mehr ist es nicht. Aufgeschäumt, stabilisiert. Wie gesagt, früher war es verpönt, heute mit der veganen Bewegung ist es plötzlich was ganz, ganz Tolles und veganer Käse, super.
Ja, es hat halt auch eine politische Perspektive. Da gibt ja viele Überschneidungen dann mit dem linkspolitischen Lager in Bezug auf diese Ernährung. Würde ich mal ganz dreist schätzen. Ich glaube, du hast mehr linke Veganer als rechte Veganer, auch wenn es auf beiden Seiten genug gibt. Ja, ich sehe auch unten, du hast es gerade angesprochen, der USA. Genau richtig, ja, hier steht USA 2023.
Ne? Also wie gesagt, sind die klassischen großen Ernährungsstudien, die es gibt. Ja. Deutsche gibt es so gut wie gar nicht. Muss man immer dazu sagen, es gibt ein paar europäische, aber das ist dann eben mediterrane Diät, also zum Beispiel italienisch, die schneidet immer sehr gut ab. Japanisches Essen schneidet gut ab, aber halt gute Mischkost, wo halt frisches Öl, also gerade Olivenöl oder in Japan frischer Fisch, Algen, Reis, alles positiv. Das Problem ist halt, wenn man halt so eine shitty Diät im Endeffekt mit einer sehr hochwertigen vergleicht.
Ja, eure Wissenschaft, da muss ich übrigens tatsächlich immer an MyThinkX denken und einen wunderbaren YouTube-Kanal, den ich neulich ausgiebig stundenlang konsumiert habe. Meine Empfehlung geht raus hiermit offiziell an Homo Duplex. Ja, falls bekannt, schaut da mal rein. Der hat eine MyLab-Sendung in 3 Videos behandelt und die Gesamtlänge dieser Videos beträgt wahrscheinlich knappe 6 Stunden oder so. Aber halt, also wirklich, also Satz für Satz und halt sehr sachlich. Ich dachte erst, es wäre eine KI-Stimme, die es einspricht, aber es ist, glaube ich, der Typ selber und der liest halt ultra gut sein Skript vor. Und es ist alles sehr logisch und es zieht dich rein in seinen Bann. Also Homo Duplex, meine lieben Freunde, schaut bei ihm vorbei. Ich musste nur gerade daran denken wegen Quarks und dann komme ich zu MyThink und dann
das
wurde
richtig.
Das
mir also ÖR, das ist ja alles geskriptet. Also auch bei Böhmermann, jeder einzelne Satz, den er sagt, ist geskriptet und vorher abgenickt.
Ja.
Das heißt, es muss einem bewusst sein, da ist nichts einfach so lapidar gesagt wie jetzt hier im Stream, sondern der will bewusst diese Botschaft senden und jeder einzelne Satz ist so überlegt und soll auch so ankommen. Und dann muss man das teilweise auch Satz für Satz tatsächlich dekonstruieren, um zu zeigen, wie bösartig oder wie viel Framing da eigentlich drinnen steckt.
Es ist
und
bösartig.
Was da zwischen den Zeilen eigentlich mitgebracht wird.
Es ist wie eine Struggle-Session unter Mao. Also natürlich um einiges schwächer und also nicht so explizit, aber im Wesenszug, im Ansatz ähnelt dem das. Also diese MyThinkX-Sendung über die Rassentheorie. Vielleicht erinnerst du dich an diese Folge. Da gibt es diesen einen Teil, wo dieser Schauspieler diese Geschichte vorliest aus diesem Buch. Ja, und dann meldet sich so eine Kartoffel aus der Obstschale und die sich dauernd beschwert und die ist halt der Stand-in für die Deutschen. Mhm. Und dann sagt er halt immer, aber Kartoffelchen, das ist doch kein Rassismus. Das ist grandios. Also im Endeffekt wird halt die ganze Zeit gesagt, Rassismus gegen Weiße ist nicht so schlimm. Also gibt's nicht, heißt eigentlich,
auch
ist
mal
nicht so schlimm.
Ja, ja. Interessanterweise, ich wollte auch 3 Videos zu diesem Video machen, habe aber nur 1 veröffentlicht, weil mir die anderen beiden zu heikel waren. Weil es da dann um Genetik und Rassentheorie ging und das ist halt einfach, will ich eine weitere Anzeige unbedingt haben? Es ist halt, also du bist halt so leicht im Fettnäpfchen drin oder dass irgendwas falsch verstanden wird oder jemand sagt, ja, das hat er bestimmt anders gemeint und der drückt sich, deswegen habe ich die beiden Skripte dann wieder verworfen.
Sie also, hat ja selber...
Das ist halt immer
gut, sie hat halt in der Folge selber nicht so klar definiert, was denn die ablehnenswerte Vorstellung von den sogenannten Rassen wäre. Mhm. Während sie selber die ganze Zeit darauf referenziert, dass man ihr ja ansieht, dass sie Asiatin ist. Ich gebe dir Brief und Siegel, selbst in der Rechten meinen wahrscheinlich 95% der Leute hier nichts anderes als das.
Also, ja, das hat der Phänotyp ein bisschen anders ist.
Genau, man sieht den Phänotyp an und selbst wenn es hier um Kriminalitätsunterschiede ginge, da kannst du auch nicht alle Schwarzen über einen Kamm scheren. Es funktioniert halt nicht so auf diese Art und Weise. Es geht auch darum, wen du aus den Ländern selber importierst. Aber all das ist ja sowieso die Ablenkungsdiskussion. Es spielt ja keine Rolle. Mir geht es einfach nur um das, was dann aber hier passiert und daraus schließe ich meine Schlüsse gegen Massenmigration. Dass man sich da so reingegraben hat, war schon bezeichnend. Und sie normalisieren halt in absurder Art und Weise Critical Race Theory mit diesem Beitrag. Und das geschieht auf eine wirklich, also sehr hinterlistige Art. Die Skriptschreiber, die haben es drauf, muss ich sagen. Markus Prezell hat es auch drauf, Mutmaßung. Ja, er schreibt, hat jemand Lust auf eine Unternehmensbeteiligung mit Gewinnverbot und Pleiterisiko? Sozen möchten die das andrehen. Dazu ein Screenshot von Höfgen, eine weitere Idee von Höfgen anscheinend, die du erwähnenswert findest. Ich darf ihn zitieren. Agenda für Arbeitgeber. Löhne kräftig anheben, Sozialabgaben komplett übernehmen, alle Gewinne reinvestieren, Dividendenverbot, Mitarbeiter an Firma beteiligen, Privilegien bei Erbschaftssteuer streichen.
Ja, klingt doch perfekt, ne? Also du hast ja bestimmt jetzt auch, oder ich weiß gar nicht, ob du Angestellte hast oder Leute, die bei dir mitarbeiten, Cutter oder ähnliches, die werden jetzt alle bei dir beteiligt, aber du darfst keine Gewinne mehr machen und musst alles in deinen Kanal reinvestieren. Klingt doch gut, oder?
Naja, für mich privat dann halt eher weniger, ne?
Ja, genau. Also warum dann das Ganze machen? Also,
ja, das macht es ja unattraktiv eigentlich.
Also dein Cutter kriegt genauso viel Lohn wie du. Das Unternehmen darf aber keine Gewinne mehr machen, sondern muss alle Gewinne, also darf Gewinne machen, muss aber alles reinvestieren. Das heißt, du musst bessere Computer kaufen, bessere andere Dinge, mehr Cutter einstellen, Rechercheteam vielleicht noch dazu holen oder ähnliches, die du auch beteiligen darfst an deiner Firma dann. Ja, Privilegien werden komplett gestrichen, alles was da ist. Also du sollst dann auch dieselben Steuern zahlen wie ein normaler Mensch, der Steuern zahlen muss. Also Gewerbesteuer oder sowas darf nicht niedriger sein als Einkommensteuer und solche Dinge. Und klingt doch alles richtig gut.
Du zwingst mich
also. Sozialabgaben sollst du auch alle zahlen. Und natürlich am besten auch in die gesetzlichen Krankenkassen einbezahlen, heißt dann 17% deines Bruttolohns. Landen dann in den Kassen. Und plus natürlich Rentenkasse und Arbeitslosenversicherung und was haben wir noch? Also Solli.
Aber macht das dann nicht einfach die Leitung von so einem Unternehmen unglaublich unattraktiv?
Ja. Also warum sollst du überhaupt in Unternehmen investieren, das keine Gewinne ausschüttet in irgendeiner Art und Weise oder wenig Gewinne ausschüttet und das gezwungen wird, permanent zu reinvestieren? Also es ist ja häufig gar nicht sinnvoll zu expandieren oder Gewinne neu anzulegen oder sowas. Also warum solltest du jetzt zwei Cutter einstellen, wenn du nur einen brauchst? Also
ja eben.
Wofür?
Warum muss ich in einen besseren PC investieren, wenn er reicht?
Genau, also warum immer wieder was Neues kaufen oder immer wieder was anderes machen? Also reinvestieren ist ja nur, wenn du auch größer werden möchtest.
Ja.
Also warum sollst du jetzt ein Studio plötzlich anmieten zusätzlich oder ja?
Was soll ich dazu sagen? Na gut, das Pleiterisiko habe ich unterstellt. Vermutlich plant der Staatsgarantien, schreibt Prezell noch darunter. Ja,
Das ist ja was viele Linke fordern, dass Unternehmen nicht mehr pleite gehen dürfen, sondern dass, wenn die quasi nicht wirtschaftlich arbeiten können, der Staat dann einspringen soll und dafür das Unternehmen übernimmt. Also es aus dem Privaten rauskommt, staatlich wird, aber dafür vom Staat weiter gehalten wird.
Oh, tja. Maurice Höfgen für euch. Der Mann, der
ganz großer Ökonom.
Einer der größten wahrscheinlich. Besser als Fratscher, so viel kann man sagen. Und das trifft, glaube ich, sogar zu. Julian Andrat, ein Herr selber, so wir haben jetzt vorhin kurz recherchiert, ja, auch bei der AfD, oder?
Ja, genau,
ja.
Ist ein AfD-Mitglied zumindest.
Okay.
So weit muss man gehen.
Okay, wir zitieren. Mich interessiert nicht, also Zitat, mich interessiert nicht, wenn Milliardäre im Privatjet Sex mit haben. Mich interessiert auch nicht, welche Drogen der norwegische Kronprinz nimmt. Mich interessiert, wenn Minderjährige vom Zug landen, weil die Regierung Barbaren reinlässt, so schreibt er es. Mich interessiert, wenn Luca ein Magengeschwür bekommt, weil er jeden Tag Mohammed 2 Euro abdrücken muss. Mich interessiert, wenn Finja gemobbt wird, weil sie kein Kopftuch trägt. Mich interessiert, wenn Minderjährige mit Messerstichen die Hofpause nur knapp überleben. Mich interessiert, wenn Minderjährige neben Schuldunfähigen die anderen die Daumen abhacken, die Schulbank drücken müssen. Mich interessiert, wenn junge Menschen einen Ohrwurm singen und dafür sozial vernichtet werden. Mich interessiert, wenn eine Schülerin abgeführt wird, weil der Schulleiter wegen eines Schlumpfvideos die Polizei ruft. Übrigens, haben sie ja im Nachhinein gesagt, war dann doch nicht gerechtfertigt. Warum interessiert sich der ÖER nicht für diese Minderjährigen? Warum sind die der Regierung egal? Der ist ja gar nicht komplett blöd, der Tweet.
Nee, aber der Anfang ist halt maximal ungünstig formuliert.
Das ist halt so, also auch das ist interessant, mein Freund. Das ist tatsächlich eines der, wahrscheinlich ein Thema, bei dem, wenn sie uns alles erzählen würden, die Dinge zusammenbrechen würden.
Das ist halt wirklich die Frage immer. Natürlich kann man Fokus immer nur auf eine Sache legen. Also merkt es ja auch immer, die Echauffiertheit der Bevölkerung funktioniert nicht auf mehrere Themen gleichzeitig. Also du kannst kurzfristig Leute bei Demos gegen rechts mobilisieren, dann fallen in dem Moment aber zum Beispiel Klimaschutz unter den Tisch. Das funktioniert. Du kannst Leute mobilisieren für ein Thema. Und ich glaube, was er eigentlich gemeint hat, war, dass es viel wichtiger wäre, Menschen zu mobilisieren, um hier Veränderungen im Land anzuregen, hier tatsächlich erstmal für ja, wieder Wohlstand, innere Sicherheit und Ähnliches zu sorgen, bevor wir uns unsere Energie in irgendwelche amerikanischen Milliardäre setzen, die auf privaten Islands oder eben im Privatjet Dinge tun.
Ja, er hat halt also den...
Das ist das, was er eigentlich sagt. Aber halt die Formulierung, mich interessiert nicht, ist halt falsch, weil es ist ja ein hochrelevantes Thema und jeder Mensch mit einem moralischen Kompass sollte ja ganz klar sagen, doch, das ist relevant und es interessiert mich durchaus und ich finde das absolut widerlich.
Ja, es ist ein bisschen komisch. Also wir wollen mal mutmaßen, der hat sich da einfach unglücklich ausgedrückt. Das Thema ist höchst interessant und ich verstehe aber das, was er mit dem Fokus meint, ja. Übrigens, der basierte Brudi hat darunter kommentiert, der AfD-Selbstsabotagepreis für Februar 2026 geht an dich. Das ist halt das Ding, ne? Weil der erste Satz, ich glaube, da haben viele aufgehört zu lesen danach.
Vor allem wurde es ja auch so gesnippt dann, ne? Also ganz viele Linke haben das ja genauso jetzt kopiert. Ja. Die AfD-Meinung, Kinderschutz, bla, lassen einfach den Rest des Posts weg und fertig ist.
Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott. Ja.
Man darf ja das Framing der Gegner nicht unterschätzen. Da wird ja sehr, sehr viel zurechtgecuttet und Ähnliches.
764.206 Anzeigen hat der. So viel angeschaut, dieser Tweet. Daran gemessen sind die Likes halt auch wenig, ne?
Mhm. Aber die Kommentare sind viel. Also über 1000 Kommentare und Shares, da geht schon was ab. Also,
ja.
Aber ja, geliked wird er nicht viel. Und ich glaube, der Post wird noch die Millionen erreichen, so 2, 3.
Mhm.
Also der wird noch einmal durch ganz Twitter-Deutschland durchlaufen.
Ja, der wird richtig durchgereicht, der Post, ja. Davon gehe ich aus. Warum hat er den ersten Satz nicht einfach weg? Ich verstehe es nicht. Warum lässt er den Satz nicht einfach weg?
Tatsächlich hätte er die ersten 2, 3 Sätze, also einfach Beistand, mich interessiert, wenn Luca. Das hätte gereicht. Einfach die ersten Sachen komplett weglassen und fertig ist.
Das ist halt wieder einer dieser Tweets, die mit dem schnellen Finger getippt worden sind, glaube ich, ne? Mich
interessiert. Sieht man auch am Rechtschreibfehler und Ähnliches. Ja, genau.
Fällt auf. Nicht im Affekt tweeten. Das sollte euch allen auch auffallen, ne? Also die meisten Anzeigen gibt es, glaube ich, echt bei Twitter, ne? Also die sind immer, je kürzer und prägnanter du dich auf einer Plattform ausdrücken musst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leute angezeigt werden.
Desto mehr kann auch unterstellt werden, warum du das geschrieben hast.
Ja.
Also es ist halt, je ausführlicher es ist und je länger Tweets sind, umso unwahrscheinlicher ist es. Je kürzer man fasst, wenn es kurze Schlagworte sind oder Ähnliches, dann kann das sehr schnell sehr hart. Also sieht man aber auch bei allen Verurteilungen, die jetzt waren. Auch, weil du kennst auch das Volksverhetzungsurteil von KuchenTV, oder? Wo einfach nur gesagt hat, so schlecht ist der ja nicht zu dem Witz.
Ja.
Hat er da länger ausgeführt, warum das denn so ist oder warum da ein Punkt oder dass das furchtbar findet, aber er auch versteht, wenn Leute es irgendwo witzig finden, dann wäre das was anderes, ne? Aber dadurch, dass es halt so verkürzt wiedergegeben hat in dem Moment, kommt er halt vor Gericht nicht weit. Bei meinem Post ist ja dasselbe. Also dadurch, dass ich sehr, sehr kurz und nicht ein Essay geschrieben habe, kann man sehr viel reininterpretieren und dann kommt man halt vor Gericht auch nicht weit. Also tatsächlich länger formulieren oder sehr bedacht. Das sind die zwei Möglichkeiten auf Twitter gerade.
Je kürzer die Ausführung, desto bedachter müssen die Worte sein. Das ist, glaube ich, steht in einem dialektischen Verhältnis zueinander. Katanox oder in einem proportionalen Verhältnis sollte es stehen. Katanox schreibt gerade im Chat, alle paar Monate bringt der so eine Bombe. Der Typ muss weg, also im Sinne von, du bist ein Politiker im Rampenlicht. Das ist natürlich, wenn das öfter vorkommt, nicht gut für die AfD. Wir kommen übrigens zur Selbstsabotage, werden wir noch kommen. Ja, also ich weiß nicht, ob er dafür jetzt schon seinen Posten verlieren sollte. Also das ist natürlich mit, der Typ muss weg gemeint hier im Chat.
Hat er schon was dazu geantwortet? Er hat bestimmt schon irgendwas als Update gemacht, oder? Wo er sagt, wie er das eigentlich gemeint hat, oder?
Würde mich interessieren.
Normal sind die dann schnell darin. Ganz nebenher, oder wenn du gucken
aber
willst.
Aber dann hätte man es doch auch löschen können. Warte mal kurz, Julian Adrat.
Ich glaube nicht, dass es. Er sieht es noch, aber.
Das ist der erste Tweet, den ich sehe, wenn ich hier.
Mhm. Ah, doch, hier ist eine Antwort.
Ja?
Kunde, ich schick's dir mal, dann.
Mhm. Ja, wir wollen jetzt hier nicht etwas auslassen.
Oh, ich kann es auch vorlesen, wenn du es in der Zeit raussuchst. Dann starte ich schon mal.
Ja, klar. Hast du mir geschickt, ne?
Genau, hast du hier drin. Mhm. Hat er dann danach geschrieben, wurde aber nur 25.000 Mal gesehen, muss man immer dazu sagen.
Ja.
Ich zitiere, wegen offenkundiger geistiger Verwirrung im selbsternannten Vorfeld, die Empörung ist selektiv. Nicht jeder Skandal ist ein politischer Auftrag für Deutschland. Natürlich sind Verbrechen von Milliardären widerlich. Natürlich sind Verbrechen an Minderjährigen abscheulich. Darüber muss Justiz sprechen, internationale Ermittler, Gerichte. Aber ich bin kein internationaler Moralkommentator. Ich rede über das, wofür deutsche Politik Verantwortung trägt und wo unser Staat versagt. Und da wird es plötzlich still. Still, wenn Schüler Schutzgeld zahlen, still, wenn Messer an Schulen zur Normalität werden, still, wenn Mädchen unter Druck geraten, weil sie sich nicht an religiöse Normen anpassen, still, wenn Lehrer kapitulieren, still, wenn Eltern Angst haben, ihre Kinder allein zur Schule schicken und ja, still, wenn Kinder und Jugendliche sterben. Dann heißt es, nicht instrumentalisieren, nicht stigmatisieren. Aber im internationalen Skandal ohne deutschen Handlungsspielraum plötzlich moralischer Ausnahmezustand. Warum? Weil man dort nichts entscheiden muss. Keine Fehlentscheidung eingestehen, geschweige denn korrigieren, nur Haltung zeigen und twittern. Das ist keine Kinderliebe, kein Jugendschutz. Das ist politische Flucht. Man empört sich dort, wo es nichts kostet. Um nicht über das reden zu müssen, was Konsequenzen hätte. Ich rede über das, was wir hier verhindern können, über das, was wir an der Urne entscheiden. Über das, was deutsche Politik angerichtet hat und ändern muss. Wer das kaltherzig nennt, verteidigt nicht Kinder, sondern die eigene Bequemlichkeit. Gefühlspolitik ist einfach, Verantwortung ist unbequem. Und genau davor drücken sich die Empörten. Inakzeptabel.
Ja, er hätte einfach sagen müssen, das ist was Äußeres. Es ist zwar schlimm, aber es ist was Äußeres. Uns interessiert das Innere. Das Innere muss an erster Stelle stehen. Das wäre so einfach gewesen.
Ja. Aber es ist halt eine Rechtfertigung. Muss man halt ganz klar sagen. Es ist jetzt ein Rechtfertigungspost, den aber keiner sehen wird. Weil, wie gesagt, 25.000 Leute und anderen haben 750.000 gesehen. Ja. Das wird einfach untergehen.
Ja, schlecht gephrased. Einfach schlecht gephrased. Er hätte sagen müssen, lassen wir nicht unseren Blick verwischen durch äußere Vorgänge über das Innere hier im Land, was Priorität haben sollte. Kommen wir zu Ganesha. Ja? Ein Freund von mir möchte 3 Monate Ozempic nehmen. Er hat mich um Rat gefragt. Ich habe keine Ahnung. Was denkt, wisst ihr darüber? Ich als erstes, weil ich am wenigsten weiß. Das ist diese Abnehmspritze und die hat Nebenwirkungen. Aber sie soll wohl sehr schnelle Resultate zeigen. Es gibt Gerüchte, dass namhafte Politiker der Grünen diese genutzt hätten. Das ist nicht bestätigt, das weiß man nicht, deswegen lasse ich mich da jetzt nicht genauer zu ein, aber ich habe gehört, das ist auch eine durchaus Belastung für den Körper. Jetzt bist du dran, du hast viel mehr da auf dem Kasten als ich.
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, das ist ein Diabetes-Medikament. Muss man ganz klar sagen, also es ist ein Medikament, was missbraucht wurde als erstes im Bodybuilding und jetzt in den Mainstream gekommen ist als Abnehmspritze, wenn man es so nimmt. Also das ist erstmal das Grundsätzliche. Es hat natürlich dann auch Nebenwirkungen. Wie gesagt, wir müssen ja nicht genau darauf eingehen, wie das wirkt. Ist eh zu umständlich. Aber letzten Endes hat es Nebenwirkungen. Also das fängt mit einfachen Dingen an. Verdauungsstörungen, Erbrechen, Übelkeit, Probleme mit der Bauchspeicheldrüse, also Entzündungen, Magenlähmung, Darmverschluss. Und viele haben auch ein Problem dann mit Knochendichte. Also wenn man sehr schnell abnimmt, leidet häufig die Knochendichte darunter, wenn man das nicht kompensiert, indem man eben Kraftsport macht in der Zeit. Der Körper eben auf Abnehmen und nicht auf Aufbau ist. Und dementsprechend gibt es eigentlich harte Richtlinien, wann man es nehmen darf. Also im Moment zum Beispiel BMI über 35, mehrere Jahre versucht abzunehmen ohne Erfolg. Also es gibt diese Leitlinien bei Diabetologen, die werden jetzt aber großflächig umgangen oder Leute besorgen sich es halt illegal irgendwo. Und dann das andere Problem ist halt, du kannst auch nicht einfach nur 3 Monate nehmen im Regelfall, sondern du nimmst das erstmal so ein Jahr oder vielleicht 2 Jahre. Und dann ist die Frage, ob du es wieder absetzen kannst, weil ein Jojo-Effekt gibt es ja auch da. Also wenn du dein Leben natürlich komplett verändert hast und dich anders ernährst und regelmäßig Sport machst und dich bewusster im Leben verhältst, dann kannst du es irgendwann absetzen und auch loswerden. Wenn du das aber nicht machst und einfach sagst, das ist meine Wunderspritze und mit der kann ich abnehmen, dann kommt das genauso wieder, nur dass du dann wahrscheinlich Nebenwirkungen hast, Knochendichte verloren hast und ja auch einen Haufen Muskulatur zusammen mit Fett, das weggegangen ist.
Ich habe auch abgenommen. ohne die Spritze, um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich habe mir neulich mal wieder, also man hat mir ein Fahrrad geschenkt und jetzt fahre ich wieder Fahrrad und ich fahre regelmäßig Fahrrad. Ihr kennt mich ja als den Spaziergänger. Da verbrennt ihr nicht so mega viel, wenn ihr Fahrrad fahrt. Genauso lang, wie ihr spazieren geht. Junge, da geht was runter. Also die Leute sagen zu mir, Marc Philipp, da ist was weg. Ja, ich wollte es nur einmal zum Besten geben und damit gleichzeitig die Empfehlung aussprechen, dass der Freund von Ganesha es vielleicht nochmal ohne probieren sollte.
Wäre sinnvoll. Also ich sage auch mal, wenn jemand es schaffen kann, einfach mit weniger Kalorien aufnehmen und mehr Bewegung abzunehmen, dann ist das richtig gut. Natürlich, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, also viele, die mich kennen näher, wissen das, dass ich gerade auf dem Weg bin, meinen Körperfett so auf 13% runterzudrücken. Das ist nicht leicht. Also das ist so Kaloriendefizit, 500, 600 Kalorien über eine längere Zeit durchzuhalten, gleichzeitig viel Sport zu machen. Das braucht einen Haufen Disziplin und das ist nicht leicht. Und die ersten Schritte beim Abnehmen sind das Einfachste. Also wenn du irgendwie 160 Kilo wiegst und 10 Kilo abnehmen willst, ist es easy. Wenn du 85 Kilo wiegst und 10 Kilo abnehmen willst, dann ist das deutlich schwieriger. Vor allem, wenn du nur Fett abnehmen willst und nicht auch Muskelmasse. Also wenn man wirklich einfach übergewichtig ist, dann reicht ein bisschen Disziplin, um abzunehmen. Wenn man schon schlanker ist und sich definieren möchte, ist das tatsächlich deutlich, deutlich härter.
War auch in meiner semi-aktiven Radzeit am schlankesten, schreiben hier die Leute. Das ist halt das Ding, ne? Also Radfahren verlängert nicht bedeutend die Lebenszeit oder so. Ich glaube, je nach Studienlage bist du dabei durchschnittlich vielleicht 2 Jahre länger als der Durchschnitt. Also das ist es nicht. Aber halt abnehmen. Also ich hab's gemerkt, es funktioniert.